Es war, das war auch eine lustige Zeit. Ich kam einmal heim, eine Tochter war am Telefon und ich hörte gerade, da muss wohl jemand angerufen haben und gefragt haben, wo ist denn dein Papa? Und meine Tochter hat dann so gesagt, ja, der ist im Gefängnis. Das Gespräch war sofort vorbei. Und mein Sohn hat mir auch einmal anvertraut, Papa, wenn ich groß bin, dann gehe ich auch ins Gefängnis. Und normalerweise ist ein Vater nicht stolz auf so etwas, aber ich war sehr stolz, dass auch mein Sohn mal ins Gefängnis will. Er macht Beine. Warum dieser Titel? Irgendwie sind wir, weiß auch nicht, vielleicht auch mehr aus Zufall drauf gekommen. Ich selber brauche meine Beine sehr intensiv. Ich laufe nämlich sehr viel. Ich mache jedes Jahr nicht nur einen Marathon, sondern sogar 100 Kilometer. Es gibt so einen 100-Kilometer-Lauf von Biel, den habe ich schon 17 Mal absolviert. Das ist dann Routine. Ich habe gar keine Blasen mehr, habe auch kein Muskelkater, also ist nichts Besonderes mehr. Ihr dürft gerne mal mitkommen. Mein Sohn war schon mal mit dem Velo, mit dem Fahrrad dabei. Wenn man so einen langen Lauf macht, das braucht unglaublich viel Kraft. Natürlich braucht es auch Kopf, weil der Kopf sagt dann immer, du Idiot, was machst du da wieder? Bei Kilometer 60 fängt der Körper an, ja, so ein bisschen zur Seite zu gehen. Hör doch auf, was soll das? Bei Kilometer 80 hängt der Verstand ab. Komm, lass diesen Idioten in Ruhe, soll er halt ins Ziel laufen. Ist wirklich so. So beschäftigt einen. Und bei Kilometer 85 denkt man noch, Mensch, das mache ich nie wieder. So ein Quatsch, weil man so schon fast erschöpft ist. Und dann so ab Kilometer 90 freut man sich dann allmählich aufs Ziel und am Schluss gibt's dann noch einen kleinen Endspurt. Aber es braucht enorm viel Kraft. Und ich bin manchmal erstaunt, also mich ärgert das immer. Frauen überholen mich. Dann denke ich immer, das gibt's doch nicht. Einmal sind zwei Frauen an mir vorbeigelaufen, die haben sich sogar noch unterhalten. Ich habe gesagt, das gibt's ja nicht. Einmal hat mich ein über 70-Jähriger begleitet. Dann habe ich gedacht, oh ja, habe ich einen Laufpartner. Und plötzlich ist er abgezogen. Ja, andere haben mehr Kraft, aber sich fortbewegen braucht Kraft. Auch kleine Spaziergänge. Zu allem braucht man Kraft. Darum spricht man ja auch beim Fitnesstraining, wir sollen wandern gehen, um in Bewegung zu bleiben, um die Kraft des Körpers immer wieder zu testen. Alles, was sich fortbewegt, braucht Kraft. Zweiter dynamischer, wie heißt der, thermodynamischer Hauptsatz oder was? Ihr kennt sich sicherlich besser aus als Ingenieur. Jedenfalls, Bewegung braucht Kraft, das wissen wir heute. Ne? Das haben wir, glaube ich, festgestellt. Und das Leben ist ja auch ständig in Bewegung. Und darum braucht auch unser Leben Kraft. Und es gibt Menschen, die haben manchmal keine Kraft mehr. Ich habe manchmal mit Depressiven zu tun. Gerade auch im Gefängnis hatte ich mit Depressiven zu tun. Die haben keine Kraft mehr. Denen ist das Leben verleidet. Die möchten am liebsten mit dem Leben aufhören. Ich selber hatte 7 Jahre lang schwere Depressionen und ich weiß, was das ist. Keine Kraft mehr haben. Nur noch zu liegen und sich zu wünschen, nicht mehr leben zu müssen. Und ich habe manchmal über lange Zeit täglich an Selbstmord gedacht. Warum muss ich leben, wenn ich doch keine Kraft habe? Und ich bin so froh, dass ich Jesus kennengelernt habe. Als junger Mensch mit 17 Jahren, erst habe ich immer gedacht, einen solchen Quatsch, das werde ich nie glauben, dass da einer am Kreuz stirbt für mich, damit ich ja leben kann, damit ich Sinn im Leben habe. Ich habe das nicht gecheckt. Und ich hatte viele Diskussionen. Manchmal kam ich heim und habe gesagt, an sich schon interessant, diese Leute haben eine gewisse Ausstrahlung, aber an sich habe ich gedacht, das ist doch Blödsinn. Und eines Tages hat mich Gott überwältigt. Unglaublich. Ich glaube, was mich überwältigt hat, war seine Liebe. Ich habe irgendwie begriffen, da ist jemand, der kennt mich durch und durch. All mein Versagen, auch all die schlimmen und schwierigen Seiten, meine Wut manchmal, meine Lügen, was auch immer. Aber er liebt mich. Er liebt mich und will mir helfen. Und später, oder während dieser 7 Jahre habe ich der tiefen Depression habe ich auch immer wieder erlebt, wie Gott mir durchgeholfen hat. Und eines Tages hat er mich frei gemacht von diesen Depressionen. Das muss ich schon sagen, unglaublich. Ich habe später manchmal gedacht, wann kommen die jetzt endlich wieder, die Depression? Ja, ist ja auch eine Phase, wo man dann nichts tut und so und ein bisschen Ruhe hat auch. So, es war tragisch, aber das war auch damit verbunden, aber es kam nie wieder. Aber ich hatte begriffen, dass Gott auch in diesen Bereichen uns neue Kraft schenken kann. Er macht Beine, ein Sprichwort. Eigentlich ist das ja auch hin und wieder eine Drohung. Gerade in der Erziehung weiß ich das noch aus der Kindheit. Ne? Dem werde ich Beine machen. Ja, oder an der Arbeitsstelle. Den werden wir mal in Bewegung setzen. Ne? Besonders wenn jemand faul ist. Dem werde ich Beine machen. Was wollen wir damit sagen? Er soll sich endlich in Bewegung setzen und nach vorne gehen. Und eigentlich meint das hier bei dem Thema auch so, Gott möchte, dass wir uns in Bewegung setzen. Das heißt nicht überaktiv werden, sondern Schritte gehen im Glauben, ihm vertrauen und aufgrund von dem gewisse Schritte gehen. So wie er zu Abraham gesagt hat, geh aus deinem Land in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham musste jeden Tag auf Gott sozusagen hören. Er wusste ja nicht genau, wo es hingeht. Da heißt es, in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist ein Glaubensweg. Und so ist das auch mit unserem Leben. Wenn Jesus in unser Leben kommt, wir wissen noch gar nicht, was daraus wird. Wenn ich damals schon gewusst hätte, was alles kommt, ich weiß es nicht. Manches Schwere ist auch immer in meinem Leben gewesen, wo ich manchmal dachte, Mensch, warum habe ich bloß angefangen zu glauben? Aber es war auch so viel Tolles dabei, dass ich manchmal gedacht habe, die Leute, die damals mir von Jesus erzählt haben, die haben nur so wenig erzählt. Es ist so viel mehr, so viel reicher mein Leben geworden. Unglaublich. Selbst meine Eltern haben später gestaunt, haben immer wieder gesagt, wie ist das möglich? Ein Leben voller Reichtum, voller Vielfalt, wo man tief innen weiß, mein Leben macht Sinn. Das bewirkt Jesus in uns. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird und werdet von mir reden oder eigentlich von mir zeugen. Es geht aber nicht nur darum, von Jesus mit anderen zu reden, sondern das Wort meint sehr viel mehr, nämlich mit unserem ganzen Leben. Bei der Arbeit, in der Familie, in der Ehe, wo immer wir sind, mit unserem ganzen Leben vorleben, wie wunderbar Gott ist, wie großartig seine Liebe ist und was Jesus in unserem Leben bewirkt hat. Denn Worte allein können schon auch etwas bewirken, aber unser Leben ist das größte Zeugnis hinter den Worten, die wir sagen. Denn man kann Worte machen und trotzdem beweist das noch gar nichts. Mir ist das mal passiert, dass ich eine Flasche Wein gefunden habe, da war ein Korken drauf. Und ich habe mich schon so gefreut zum Essen, habe den Korken abgemacht, mir eingeschüttet und habe gar nicht so drauf geachtet und habe das getrunken, alles ausgespuckt. Ist euch das auch schon mal passiert? Nicht, dass der Essig war, da war irgendein Putzmittel drin. Furchtbar, ich habe sicherlich noch Stunden später diesen Geschmack von Seife und Ajax oder was immer da drin war, in meinem Mund gehabt. Aber auf der Flasche war immer noch dieses Etikett. Ich weiß nicht, Jahrgang, einfach sicherlich ein guter Jahrgang, weiß nicht. Und irgend so Chateau Kandern, ich weiß nicht. Wisst ihr was? Manchmal ist das so mit Menschen, die sich Christen nennen. Die haben das Etikett groß sozusagen in ihrem Leben, ich bin Christ. Aber der Inhalt ist scheußlich. Der Inhalt ist nicht das, was das Etikett sagt. Ihr lacht, ist was passiert? Ach so, ah ja. Das wäre genauso, wenn ihr eine Flasche Cola trinkt, ja? Das ist ja dunkles Zeug, ihr macht es auf, trinkt es und plötzlich ganz was anderes drin. Ein Christsein, das nur aus Etiketten besteht, vielleicht nur aus überlieferten Traditionen, das ist nicht das, was Gott will. Gott möchte ein lebendiges Christsein. Denn wie würde es euch damit gehen, wenn man euch eine Flasche von einem schönen Getränk geben würde und drinnen, was ihr, wenn ihr es trinkt, ist es bitter und schmeckt furchtbar. Jesus möchte, dass das, was er uns gebracht hat, dass wir das auch ausleben. Und wisst ihr was? Da kommen wir an ein Problem. Ich habe immer wieder probiert, durch Disziplin, durch Zusammenreißen, versucht, das zu tun, was Jesus will. Das geht zu einem bestimmten Punkt. Aber im Grunde genommen versagt man da immer wieder. Es geht, es reicht nicht aus. Unsere Kraft reicht nicht aus. Nehmt euch mal vor, etwas Bestimmtes nicht mehr zu tun. Zum Beispiel keine Wutanfälle mehr haben. Das war früher mal, so ganz, ganz früher, hatte ich damit Probleme. Und ich habe mich zusammengerissen, aber zack, war irgendeine Situation da, war die Wut wieder da. Ich habe es nicht geschafft. Und wisst ihr was? Darum ist uns der Heilige Geist gegeben. Damit wir Kraft bekommen, das zu tun, was Jesus eigentlich wollte. Und darum sind auch veränderte Menschen der stärkste Beweis dafür, dass der Heilige Geist in einem Leben am Wirken ist. Und ich denke, auch für mich persönlich ist das das stärkste oder der stärkste Beweis, dass etwas in meinem, dass Gott in meinem Leben ist. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Das ist wirklich so. Schade, dass meine Frau nicht hier ist. Ihr könntet sie fragen, wie es war am Anfang unserer Ehe und wie es jetzt ist. Wenn der Heilige Geist kommt, dann verändert er den Menschen, dann lässt er uns nicht mehr los. Dann geht es manchmal durch schwere Krisen, weil in den Krisen wird all das weggeschnitten, was Gott nicht haben möchte. Krise kommt ja von Kri im Sanskrit, in der indischen Sprache, auch im Griechischen. Kri, schneiden, wegschneiden. Krisen sind oft dazu da, um das wegzuschneiden, was nicht in unser Leben hineingehört. Wenn es da heißt, ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn er auf euch kommt oder welcher auf euch kommen wird. Wisst ihr, was dieses Wort auf Griechisch heißt?
Ja, manche wissen das sicherlich nicht.
Dynamis. Dynamit. Das Wort steckt drin. Explosive Kraft. Wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt diese explosive Kraft in unser Leben. Auch wenn die sich nicht immer gerade durch Explosionen äußern. Aber da ist ein enormes Potenzial uns in unser Leben hineingelegt. Und Jesus hat uns dieses Dynamit gegeben. Und warum ist es so, dass seit über 2000 Jahren immer noch Tausende, ja Millionen von Menschen von Gott berührt werden? Es ist wegen diesem Dynamit, wegen dem Heiligen Geist, der über die gesamte Menschheit gekommen ist und immer wieder die Menschen pusht und versucht, dahin zu bringen, dass sie an Jesus Christus glauben können. Denn ohne Glaube öffnet sich nicht das Neue, das Jesus Christus gebracht hat, das ewige Leben, die Gemeinschaft mit Gott. Im Epheserbrief heißt es dazu, die gleiche Kraft, mit der Gott Christus von den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft wirkt in euch. Was ist das für eine Kraft? Eine Kraft, die sogar vom Tode auferwecken kann. Das haben wir ja wahrscheinlich alle nicht erlebt. Ich habe Menschen getroffen, die haben schon erlebt, wie Menschen vom Tode auferweckt sind. Aber im Hinterkopf denkt man immer, naja, lass ihm den glauben. Ja, an sich So richtig glauben, das gebe ich oft ehrlich zu. Ich bin fasziniert, aber da innen drin habe ich irgendeine Erklärung. Der war scheintot oder... Ja, versteht ihr? Ich habe sogar mit Menschen geredet, die tot waren. Aber auch selbst dann, wenn man sie mit ihnen spricht und sie erzählen das einem, kommen Zweifel hoch. Ist ganz komisch. So sind wir Menschen vielleicht. Diese Frau hieß Lydia und die war, ich weiß nicht, ob sie 2 Tage tot war. Ich habe es nicht gerochen. Naja. Jedenfalls, unglaublich. Es gibt scheinbar sowas. Am meisten wohl, wie ich gehört habe, in Afrika. Ich bin ja relativ viel in Afrika und dort höre ich immer wieder von solchen Dingen. Also in den ärmeren Ländern, wo das medizinische System sehr viel eingeschränkter ist, nicht so viele Ärzte hat. Ich war mal in einem Ort in Afrika, da muss man, glaube ich, 3-4 Stunden fahren, um überhaupt zu einem Arzt zu kommen. Dort tut Gott mehr Wunder, weil die Leute beten müssen und glauben müssen, dass Gott was tut. Hier, ich meine, ein Telefon und relativ schnell können wir zu einem Arzt. Das hat ja Spitäler mit Notfalldiensten. Ich habe sogar einen Freund, mehrere Freunde, die sind Ärzte. Ich muss nur anrufen, dann bringen sie mir die Schmerzmittel zu mir heim. Gut. Wenn jemand sich also Christ nennt und sein Leben stimmt nicht mit dem überein, was Jesus eigentlich wollte und gebracht hat, dann kann das sogar Schaden anrichten. Weil andere Menschen ihn sehen und denken, ja, wenn das ein Christ ist, hey, habe ich nicht so groß Lust dazu. Und ich kenne das. Ich kenne das. Menschen, die aus Tradition oder weiß nicht was, oder vielleicht auch wieder zurück in alte Lebensweisen zurückgefallen sind, ich weiß es nicht. Aber wisst ihr was? Ich will hier niemanden verklagen oder anklagen oder verurteilen. Ich möchte Mut machen, denn Gott hat für das eine Lösung, nämlich den Heiligen Geist. Wir können um den Geist bitten. Übrigens wird niemand Christ ohne den Heiligen Geist. Es braucht auch nicht ein spezielles Erlebnis, erst wird man Christ und dann irgendwann. Nein, der Heilige Geist bewirkt ja, dass wir überhaupt Jesus erkennen als den, der er ist. Nur, da bleibt es nicht stehen. Wir brauchen immer und immer wieder die Kraft des Geistes. Darum sagt ja auch Paulus, trinkt nicht, lasst euch nicht voll Wein saufen oder voll Schnaps, sondern werdet voll des Geistes. Und da steht im Griechischen immer wieder. Werdet immer wieder. Es reicht nicht aus, nur einmal gefüllt zu werden. Das ist wie so ein Glas Wasser. Immer am Monatsanfang reicht mir meine Frau ein Glas Wasser und eine Flasche. Ich trinke die aus und dann habe ich den ganzen Monat Ruhe. Nee, ja? Gut, einige von euch glauben mir das nicht. Ich bin froh. Es hat hier doch einige, die haben noch verstanden. Nein, aber wie gesagt, nee, wir trinken immer und immer wieder, weil unser Körper das braucht. Und so ist das mit dem geistlichen Körper. Wenn wir mit Jesus Christus leben, brauchen wir immer wieder den Einfluss des Heiligen Geistes, die Kraft des Geistes. Nun, was ist der Heilige Geist? Wisst ihr, ich habe jahrelang, bis heute, ich wäre schon, ja, ich darf es gar nicht sagen, sonst wisst ihr mein Alter, aber ich glaube, ich bin schon über 30 Jahre Christ. Immer wieder habe ich dort Mühe gehabt. Und es gibt so viel verschiedene Lehre über den Heiligen Geist, manche so extrem, ich weiß es nicht. Ich will das alles auch nicht verurteilen. Aber irgendwann muss man ja auch selber mal zu einer Entscheidung kommen oder so, sonst wird man immer hin und her getrieben, was ist das jetzt oder nicht. Der Heilige Geist offenbart uns das Kreuz, Jesus Christus am Kreuz. Ohne ihn denken wir wirklich, wie ich das auch gedacht habe als junger Mensch, das ist doch alles Quatsch. Denn der Heilige Geist wirkt, wird uns immer mehr bewusst, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Vor den Menschen können wir eine Maske aufhaben. Wir können den Menschen etwas vormachen. Aber Gott, der sieht alles. Und ich weiß noch am Anfang, als mir mal jemand erzählt hat, ja, Jesus vergibt dir deine Sünde. Und da habe ich gesagt, ja, Sünde, wo habe ich Sünde? Ja klar, ich habe mal so nicht ganz die Wahrheit gesagt und das, aber Sünde, ich wusste nicht, was Sünde ist. Ich habe sogar noch gedacht, Gott, ich bin doch noch ganz gut, ich besuche Leute, die krank sind und Ich versuche mich im Zaum zu halten, wenn mein Papa mit mir schimpft und so weiter. Aber dann eines Tages habe ich mal so gebetet, ich habe gesagt, Gott, also ich konnte noch nicht so richtig beten, ich habe da einfach so gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig mir doch das mal, was das ist, Sünde und so in meinem Leben. Weil jemand hat mir gesagt, ich soll ein Blatt Papier nehmen, einen Bleistift und dann soll ich einfach mal Gott das so sagen und dann aufschreiben. Da kam erst nichts. Und plötzlich floss das so. Mann, ich war so erschüttert. Verdrängen? Ich habe gedacht, verdränge ich denn all das Zeug? Da kam Wut hoch und wo ich gestohlen hatte und eine ellenlange Liste. Und da wurde mir bewusst, wozu Christus am Kreuz sterben musste. Weil ich Gott nichts vormachen kann. Gott sieht alles. Und nur, wenn er das, also nur weil er das alles getragen hat, all das Schlimme in meinem Leben, was ich gemacht habe, darum kann ich leben und habe wieder Sinn im Leben, kann mich freuen und kann zu Gott kommen. Der Heilige Geist bewirkt das. Er wird ja auch als Taube dargestellt, weil an sich der Heilige Geist unsichtbar ist. Übrigens, heilig ist ja auch eher ein seltenes Wort. Wer sagt schon zu seinem Freund in der Schule, Mensch, du bist ein heiliger Freund. Oder zum Kollegen, du bist ein heiliger Kumpel. Echt, das sagen wir doch nicht. Früher scheinbar hat man das gesagt im ersten Jahrhundert. Du heiliger Bruder oder ich weiß nicht wie. Man hört eher das Gegenteil. Nein, ein Scheinheiliger ist das, ja? Der gibt immer Scheine in die Kollekte. Scheinwerfer. Gut. Oder vom Papst hört man manchmal das Wort heilig sprechen oder selig sprechen. Und ich kannte mal jemanden, der hat Albert bei der Arbeit gesagt, ach du heiliger Strohsack. Aber sonst ist das Wort heilig aus unserem Alltag eher verschwunden. In den Kirchen hört man es schon. Aber wenn man mit Menschen spricht, die Jesus nicht kennen, müssen wir immer wieder vorsichtig sein. Begreifen Sie überhaupt? Kennen Sie die Worte, die wir benutzen? Wer zu einer Gemeinde oder Kirche gehört, der lernt tatsächlich noch wieder eine Fremdsprache. Ne? Ich weiß nicht, hier vielleicht das Freievangelisch-Kanderische, oder wie nennt man es? Sind so viele Begriffe, bis hin zu das Blut. Ja, wenn man von Blut, das ist für viele, das muss erst erklärt werden und so weiter. Aber eben, das Wort heilig heißt vom Hebräischen her eigentlich abgesondert sein oder schlicht anders. Aber anders im positiven Sinne. Jemand ist anders. Und überall, wo ein Christ auftaucht, sollte eigentlich eine Person da sein, die anders ist als die anderen. Die nicht überall mitmacht und nicht überall Ja sagt zu allem, sondern die weiß, dass es auch anders geht. Die nicht überall mitmacht. Heilig heißt eigentlich, jemand ist unglaublich anders. Und das bewirkt der Geist, Heilige Geist, wenn er in einem Menschen wohnt. Der Mensch wird anders. Er ragt aus der allgemeinen Masse heraus. Nicht, dass er dann stolz sein kann. Er ist einfach anders als die Menschen um ihn herum, die versuchen, ohne Gott zu leben. Es ist eigentlich wie ein Blick auf die Alpen. Dieses Wort heilig zeigt etwas so Überwältigendes, etwas so Abgesondertes, etwas so Herrliches. Und das ist der Heilige Geist. Er ist so überwältigend, wenn man wüsste, wer er ist. Er ist ja Gott selber, Gottes Geist. In der Bibel wird manchmal überhaupt nicht unterschieden zwischen Gottes Geist und Gott selber. Gott ist Geist, heißt es an einer Stelle. Das ist Gott, überwältigend, wieder ein Blick auf die Alpen am frühen Morgen. Ich habe lange überlegt, wie kann man denn das noch brauchen? Junge Menschen, meine Kinder brauchen oft das Wort cool. Aber es passt zum Heiligen Geist nicht so gut, weil er oft mit einem Feuer verglichen wird. Es gibt nämlich noch andere Worte, der coole Geist, ne, der zu uns gekommen ist. Aber ein Stück weit steckt etwas davon drin. Man ist beeindruckt. Denn die anderen Bilder in der Bibel, da gibt es noch viele. Salz, Feuer, Licht. Was bedeutet nun Geist? Geister kennen wir ja normalerweise von Spukgeschichten, ne? Horrorgeschichten. Der Geist aus der Flasche oder weiß nicht was. Was ist aber mit Geist gemeint? Geist ist eine Person ohne Körper. Der Heilige Geist lässt sich nicht auf drei Dimensionen beschränken. Unser Geist hat nämlich drei Dimensionen. Und wir können auch nur in drei Dimensionen denken. Habt ihr schon mal überlegt oder mal drüber nachgedacht, was Ewigkeit ist? Das kann man nicht. Unser Verstand kann das Konzept Ewigkeit nicht begreifen. Etwas hat nie angefangen und hört nie auf. Das geht nicht. Unser Denken ist dreidimensional verankert. Darum braucht es Glaube. Glaube ist eigentlich Denken in einer höheren Dimension. Unser normales menschliches Denken, das an die drei Dimensionen gebunden ist, kann mit den Wahrheiten Gottes nicht klarkommen. Darum braucht es Denken in der vierten Dimension. Das würde ich Glauben nennen. Der Heilige Geist ist also nicht eine unsichtbare Person ohne sichtbaren Körper. So kann er überall zur gleichen Zeit sein. Er ist überall zur gleichen Zeit auf der ganzen Erde. Er ist jetzt hier, er ist in Köln, er ist in Hamburg, er ist in Indien, in Südamerika, wo auch immer. Und dieser Geist ist Gott selbst und kommt zu uns. Ich meine, wenn man sich das nur überlegt, haut einen nicht um. Das heißt sogar, dass er in uns wohnt. Wobei, und das ist auch schon für unser Denken schwierig. Wo ist denn jetzt Gott? Ja, in welchem Teil meines Körpers? Oh, Teil meines Körpers. Damit ist eher gemeint, in meinem Leben, in allem, nicht im Körper in dem Sinne so, sondern der Körper öffnet sich sozusagen an einer Stelle, verbindet sich mit Gott und wir, das sage ich auch immer wieder, Leute sagen immer, oh, wenn ich doch mal in den Himmel komme und so. Nein, derjenige, der Christus angenommen hat, der gehört schon zum Himmel. Der kommt nicht erst hin, der ist schon drin. Auch im Epheserbrief. Er hat uns versetzt an himmlische Orte. Das heißt, in uns drin, in unserem Leben oder in unserem Geiste, sind wir mit Gott verbunden und gehören schon zum Himmel. Das ist doch eine herrliche Wahrheit. Wir müssen gar nicht erst bibbern, oh, komme ich mal hin. Nein. Wir gehören schon, wir sind eigentlich schon im Himmel, aber weil wir in diesem dreidimensionalen Körper sind, können wir den Himmel nicht so wahrnehmen. Manchmal gibt es Augenblicke, wo wir ein bisschen durchsehen in die himmlische Welt hinein. Gott kommt zu uns und das heißt, er möchte mit uns in eine Beziehung treten. Und das bewirkt der Heilige Geist. Gott in uns bewirkt diese Beziehung zu Gott. Darum beten wir ja Vater unser. Eine der intensivsten Beziehungen, die es eigentlich geben sollte auf der Erde, aber nicht immer gibt. Oft sind Kinder mit ihrem Vater verworfen. Und da gibt es ganz schlimme Sachen. Im Gefängnis habe ich ganz schlimme Sachen gehört, was Väter machen können mit ihren Kindern. Schlimm. Aber das sollte eigentlich eine intensive, tolle Beziehung sein. Und wenn man die hat mit dem Vater, der Gott selber ist, das haut alle Vorstellungen um. Sage ich euch, und dass ich meine, die meisten von euch wissen das wohl auch, aber das bewirkt der Heilige Geist. Und er bewirkt dann, dass wir das, was wir aus eigener Kraft nicht schaffen können, dass wir das tun können, was Jesus uns gesagt hat. Und dass wir auch mit unserem Versagen und mit unseren Krisen fertig werden. Jesus sagt ja am Schluss, bevor er verschwindet oder auffährt, was immer, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Aber wie ist denn das möglich? An anderer Stelle sagt er, ich sitze zur Rechten des Vaters. Ja, ist er nun alle Tage bei uns oder ist er da oben? Oder geht es immer hin und her? Oder was ist jetzt gemeint? Durch den Heiligen Geist ist Jesus Christus bei uns alle Tage. Durch den Heiligen Geist ist das möglich, dass Jesus direkt uns beisteht. Der Heilige Geist und Jesus und Gott, das ist eine Einheit. Wie kann man das erklären? Es gibt ja so dieses typische Beispiel und ich zeige es hier auch nochmal. Mir hilft das immer mit dem Wasser. Das Wasser gibt es als Meer, flüssig, könnte man sagen, so ist Gott. Überall ist Wasser, es fließt, Flüsse, Seen, das Meer. Und dann gibt es den Wasserdampf. Das ist eigentlich um uns herum, ist ja überall Wasser. Die Luft hier, mal schauen, was denkt ihr? 60%, 70%? Enthält Wasser. Wir sehen es aber nicht. Das ist der Geist. Und das Sichtbare, Jesus Christus, Eis. Wenn es gefroren ist, sieht man Wasser. Kann man es sogar anfassen. Das hilft mir manchmal. So ist Gott wie das Wasser. Aber in verschiedenen Zuständen können wir Gott erleben. Wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Oh, ich muss... Ich habe vergessen, meine Uhr. Wie ich schon vorher sagte, also wenn ich aufhören soll, einfach sagen, ne, Andreas? Okay. Wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Wie ich schon gesagt habe, er gibt uns die Kraft. Das Problem ist nur, dass wir oftmals nicht darauf vertrauen oder Angst haben oder irgendetwas uns behindert. Ich kenne mich persönlich. Ich gehe manchmal, renne mit dem Kopf gegen die Wand und wenn ich dann völlig am Ende bin, dann bitte ich Gott, hilf mir doch durch diese Wand und die Wand geht auf. Statt dass ich gleich Gott um die Kraft bitte, ein Hindernis zu überwinden, etwas, wo mich beschäftigt, wo ich ständig versage, ihm zu bringen, renne ich einfach gegen die Wand oder bis ich in eine Krise komme, bis ich eine Krise habe. Und da hilft uns der Heilige Geist. Wenn man das Leben der ersten Christen anschaut, das ist ja unglaublich. Ich meine, die wurden den Löwen vorgeworfen, verbrannt, zerstückelt. Wo haben die diese Kraft her? Diese Kraft, dass sie noch in den letzten Momenten von Jesus gesprochen haben. Dass sie in den letzten Momenten noch singen und loben konnten. Paulus wurde ausgepeitscht und konnte immer noch Gott loben und preisen. Wie ist das möglich? Das ist die Kraft des Geistes. Stellt euch vor, ich habe ja 4 Kinder und wir gehen 1-2 Mal im Jahr essen. Meistens gehen wir über die Grenze nach Deutschland. Ich wohne in der Schweiz, weil es günstiger ist. China-Restaurant oder sowas. Und ihr stellt euch vor, diese Serviererin kommt, gibt allen, uns allen, wie nennt man das, die Speisekarte. Und wir lesen da drin, das Wasser läuft im Mund zusammen. Ente, süß-sauer, Hongkong, was gibt's da noch so, irgendwelche Suppen. Und wir lesen da und das und die Kellnerin oder Serviererin fragt, na, was soll's sein? Und wir sagen, nein, wird noch nicht, haben's noch nicht ausgesucht. Und dann Salat und tolle Getränke und Steak mit Rumpfsteak oder was immer, egal. Und so, und dann sage ich so, Kinders, wir sind fertig, macht wieder zu, wir gehen. Was würdet ihr da sagen? Was würden die Kinder sagen? Die sagen, Papa, der spinnt. Der ist nicht ganz dicht da oben heute. Wisst ihr was, dass es so ein Restaurant gibt? Mehrere Wochen im Jahr gibt es in Haifa in Israel ein Restaurant, wo Touristen, hauptsächlich für Touristen, die dorthin gehen, und die wissen das aber vorher, und dann dürfen Sie von der Speisekarte Menüs aussuchen und dann bringt ein Kellner auf dem Tablett mehrere Seiten von einem Menü, wie das, und das wird dann beschrieben in alle möglichen Formen und Farben und dann liest man das, aber es gibt nichts zu essen außer ein Glas Wasser. Also Blödsinn, oder? Aber Touristen gehen dorthin und bezahlen auch noch. Das ist kein Witz, das gibt's wirklich. Manchmal frage ich mich, ob wir uns als Christen nicht ähnlich, also manche Christen sich ähnlich verhalten. Sie lesen Bücher, gehen in Predigten. Die ganze Speisekarte Gottes wird sozusagen durchexerziert. Sogar läuft ihnen manchmal das Wasser im Mund zusammen. Und sie denken, oh ja, das wäre toll. Aber wenn es um die Realität geht, im Alltag, spielt das alles keine Rolle. Und da kommt der Heilige Geist, der uns immer wieder pusht und erinnert dran, dass diese Speisekarte nicht nur einfach gelesen werden muss, sondern dass das real ist, dass er uns ein Essen servieren will, wie im Psalm 23. Du deckst einen Tisch vor mir im Angesicht meiner Feinde. Der Tisch ist reich gedeckt. Wir sollten nur nehmen, aber es braucht dazu immer wieder Glauben. Der Heilige Geist, der ist auch in seiner Kraft wie ein Strom. Elektrizität sieht man ja auch nicht, oder? Man kann es höchstens spüren. Probiert das mal aus, steckt zwei Finger in die Steckdose. Nein, macht's lieber nicht. Ich habe mal mit Strom, habe irgendwas gebastelt, da hat es mir einen durchgejagt. Nie wieder möchte ich sowas erleben. Aber es ist der Heilige Geist. Man kann ihn spüren, erleben, aber man sieht ihn nicht. Aber man sieht die Auswirkungen. Der Kühlschrank läuft, der Fernseher läuft, der Computer läuft. Und so ist der Heilige Geist in unserem Leben eine unsichtbare Kraft, damit wir nach den Maßstäben und nach in der Realität Gottes leben können. Wir Christen sind, das ist auch so ein Beispiel, wo ich hier bringe, mit dem Hellraumprojektor. Habt ihr schon mal gesehen, dass ein Flugzeug auf der Autobahn fährt, von München nach Hamburg? Voll besetzt mit Leuten. Habt ihr das schon mal gesehen? Ein Flugzeug rollt mit enormer Geschwindigkeit, so 250, 300 Kilometer, auf der Autobahn bis Hamburg. Da wird sagen, ja, wegen der Flügel, die hat man vorher abmontiert. Nee, ein Flugzeug, und hier habe ich ein ganz tolles, ne, den Airbus 380, ein Flugzeug ist da zum Fliegen. Natürlich, wir verstehen nicht die Gesetze des Fliegens. Ich begreife nicht so viel vom Fliegen, aber es ist für mich immer faszinierend, wie sowas sich erheben kann in die Luft. Auch wir werden Christen für einen ganz bestimmten Zweck, für eine Bestimmung. So wie ein Flugzeug in der Regel in die Luft gehen soll, so ist das auch mit uns Christen. Wir sollen nicht in die Luft gehen, aber wir sind für etwas bestimmt. Und wenn wir das Christsein nicht für eine Bestimmung haben, dann verfehlt der Heilige Geist in unserem Leben sein Ziel. Aber er drängt uns immer wieder, dass wir herausfinden, wofür will mich Gott? Und wisst ihr was? Manchmal braucht Gott uns vielleicht nur für einen oder zwei oder drei Menschen. Ich las mal die Geschichte von einem Missionar, der war so verzweifelt, weil nichts geschah. Ich glaube, es war in einem arabischen Land. Es geschah einfach nichts, nichts, nichts. 20 Jahre nichts, 30 Jahre nichts. Und dann ist ein Mann konnte er zum Glauben an Jesus Christus führen. Und dieser Missionar starb. Aber dieser eine Mann, der hat nachher überall Hauskirchen und so weiter in diesem Land gegründet. Dieser Mann hat das nicht mehr erlebt, dieser Missionar. Aber der hat unglaublich Frucht gebracht durch diesen einen Menschen, den er zum Glauben an Christus führen konnte. Und vielleicht hat Gott in unserem Leben nur ganz bestimmte Momente, für die er uns vorbereitet. Darum können wir auch recht entspannt sein. Wir müssen nicht immer krampfen und hyperaktiv sein. Aber es gibt eine Bestimmung. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, drückt er unsere Bestimmung, für was wir auf der Erde sind, wo nur wir erfüllen können, kein anderer. Ich muss nicht Andreas zum Vorbild haben, obwohl ich das gerne würde. Oder andere. Oder Elvis Presley. Ja, ist nicht so gut. Billy Graham muss ich nicht zum Vorbild haben. Sondern Gott braucht mich so, wie ich bin. Weil er niemand anderen für etwas ganz Bestimmtes so brauchen kann. Und darum geht es darum, dass wir Jesus oder Gottes Wesen in unserem Leben immer mehr zum Ausdruck bringen. Das bewirkt der Heilige Geist. Man kann eigentlich das alles zusammenfassen mit einem Wort. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir die Liebe Gottes widerspiegeln oder zum Ausdruck bringen. Es heißt ja im Römerbrief, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Gott möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden und dass Menschen an uns sehen, wer er ist, oder wie er ist. Und das ist eine so starke Liebe. Und wisst ihr was? Auf das reagieren unsere Menschen, unsere Mitmenschen am allermeisten. Auf diese Liebe. Nicht eine sentimentale Liebe. Es gibt auch so eine herablassende Liebe. Na, du Armer. So, oder, na, so. Einem geht's sehr gut und so. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Nicht die sentimentale Liebe, sondern die praktische, alltägliche Liebe. Und im Galaterbrief heißt es so, die sich durch Freundlichkeit ausdrückt, durch Höflichkeit, durch Großzügigkeit statt Geiz, durch Vergebung statt durch Bitterkeit. Eben Freundlichkeit, habe ich gesagt, statt Ärger und Wut. Selbstbeherrschung statt Zuchtlosigkeit. Dann werden wir veränderte Menschen, die herausragen aus der Masse, wenn der Heilige Geist diese Früchte der Liebe in uns bewirkt. Und das ist das Ziel. Nicht, dass wir eine tolle Organisation haben, dass wir große Aktionen machen. Sein eigentliches Ziel in allem, was wir tun, auch in den Gemeinden, bei der Arbeit, in der Familie, ist immer wieder die Liebe. Und wisst ihr was? Das ist das Allerschwerste. Da hat der Heilige Geist so Mühe. Die Scheidungsraten in Deutschland liegen bei fast 54%. Das heißt, wenn in einem Jahr 100.000 Ehen geschlossen werden, werden im gleichen Jahr fast 54.000 Ehen geschieden. Unglaublich. Was ist denn da los? Menschen verlernen es, miteinander zu leben in Beziehung. Da fehlt die Liebe. Diese Liebe, die nicht sentimental ist, sondern die auch durchhält in Krisen und auf den anderen eingeht, die zuhört. Das bewirkt der Heilige Geist. Und darum sollen wir bitten. Und da komme ich zum letzten Punkt. Wie nun können wir den Heiligen Geist, oder wie kommen wir dazu, dass die Kraft des Geistes in unserem Leben stärker wirkt oder dass wir sogar stärker mit dem Heiligen Geist in Beziehung treten. Der Heilige Geist ist ein sehr, man sagt, in einem Buch habe ich gelesen, ein Gentleman. Er will gar nicht im Vordergrund stehen. In der Bibel gibt es auch keine Stelle, wo zum Heiligen Geist gebetet wird. Er will immer nur, dass Jesus oder Gott, der Vater, in den Vordergrund steht. Er ist im Hintergrund. Aber der Geist wirkt in uns. Er ist zu uns geschickt worden von Gott. Und man kann mit ihm in Beziehung treten. Und darum können wir Gott bitten, lass deinen Geist in mir wirken. Eigentlich ist das Gebet ein Schritt des Glaubens. Ich bete, dass Gott durch seinen Geist in meinem Leben wirkt. Das Gebet ist eigentlich der entscheidende Schritt. Jedes Beten ist ein Stück weit Glaube. Den Heiligen Geist, das Wirken des Geistes, kriegt man nicht einfach automatisch. Man drückt auf den Schalter, einen Knopf, und dann, zack, kommt es. So geht's bei Gott nicht. Aber wenn wir beten, fängt ein Prozess an. Manchmal verändert uns Gott erstmal, wenn wir beten. Und wenn wir dann weiter und weiter beten, werden wir so verändert, dass Gott uns das geben kann, worum wir bitten. Oder unsere Bitten verändern sich. Wenn wir um einen Mercedes bitten, vielleicht tut Gott das Wunder. Aber oft ist doch so, dass Gott durch seinen Geist in uns wirkt, dass wir eines Tages merken, wozu brauche ich den eigentlich? Ich habe ja schon einen. Darum beim Gebet, wisst ihr, das Gebet ist etwas, wo am allermeisten angegriffen wird. Merke ich immer wieder. Immer wieder, wenn ich mir vornehme, so jetzt bete ich, alles Mögliche kommt mir in den Sinn, nur ja nicht beten. Man hat eine Umfrage gemacht in Deutschland, auch in den USA, nur bei Pastoren, wie viel sie beten. Erschreckend. In den USA, glaube ich, 3 Minuten. Kein Witz. Der durchschnittliche Pastor, es gibt auch Pastoren, die mehr beten. In Deutschland, glaube ich, etwas mehr, 8 Minuten, war ich noch stolz, ich bin auch Deutscher. Aber wisst ihr, in Korea hat man die Umfrage gemacht, weißt du, wie viel die beten? Ich glaube, 1,5 Stunden pro Tag. Und wisst ihr was? Vor 60 Jahren gab es in Korea weniger als 1% Christen. Wisst ihr, wie viel es heute gibt? Über 30%. In Seoul allein 45%. Ich habe Yonggi Cho getroffen mal. Ja gut, der ist umstritten. Aber sehr beeindruckend. Die beten wirklich, dass das Land verändert wird. Und beten heißt oft nicht schnelle Lösung wie Instant-Kaffee, sondern das ist manchmal mühsam. Und wenn man dann von Gott ermutigt wird in der Wahrheit durch die Bibel, dann kann er unter uns Wunder tun. Denn schaut mal, die Titanic, die wurde von Experten gebaut, ja? Studierte Leute, Hunderte, clever ausgedacht. Aber die Titanic, so toll sie war, sie wurde damals gerühmt als ein Schiff, das nicht untergehen kann. Als das größte Passagierschiff, es ist trotzdem untergegangen in der Krise mit dem Eisberg. Und jetzt schaut mal auf Noah, ein Laie. Er kriegt von Gott den Auftrag, ein Bauer war er ja. Er lebte 1000 Kilometer oder weiß nicht, ziemlich weit weg vom Meer. Der wusste nicht, wie man Schiffe baut. Aber Gott gibt ihm den Auftrag und genaue Anweisungen und er baut ein Schiff, das den schlimmsten Sturm dieser Weltgeschichte überstanden hat, nämlich die Flut, die weltweite Sintflut. Gut, darüber kann man sich streiten. Trotzdem, wenn man nur den Symbolgehalt nimmt, wenn man Gott vertraut, auf ihn hört und Schritte geht im Glauben, denn Noah hat sicherlich 50 Jahre im Glauben an diesem Schiff gebaut, ich weiß es nicht, steht nicht genau da. Aber dieses Schiff hat durchgehalten und so ist es auch im Glauben mit unserem Leben. Wenn wir Gott vertrauen, auch wenn manches nicht professionell aussieht, aber es wird durchhalten. Es wird die Stürme durchhalten. Oh mein, ich habe noch so viel. Nein. Also immer wieder Gott vertrauen und auch durch die Wahrheit in der Bibel sich inspirieren lassen. Und es braucht die Wahrheit. Wisst ihr, wie man Falschgeld prüft? Es gibt so Falschgeldprüfer bei den Banken. Wisst ihr, wie sie das lernen? Die gehen in einen Kurs mehrmals und tagelang bekommen die nur echtes Geld. Die bekommen nicht Falschgeld, nur echtes Geld. Und müssen sich das stundenlang anschauen, befühlen, riechen, aufschreiben, alles stundenlang. Und erst am Schluss des Kurses, vierten oder fünften Tag, bekommen sie Falschgeld in die Hand. Und wisst ihr, was passiert? Sie sehen sofort. Sofort wissen, dass es Falschgeld ist. Das heißt, wir müssen uns mit der Wahrheit beschäftigen. Dann haben wir das Wahre und können auch sehen, was eigentlich falsch ist. Und noch etwas. Wisst ihr, wie Bienenköniginnen entstehen? Und dann kommt zum Schluss. Da hat man auch lange geforscht, wie eigentlich Bienenköniginnen. Werden die schon so als Ei in die Wabe gelegt? Oder was ist da? Eine Bienenkönigin ist am Anfang als Larve, als Ei und Larve, genau das gleiche wie jede andere Larve. Genau die gleiche, das gleiche Ei. Aber es gibt einen Unterschied. Die Bienenkönigin wird ab einer bestimmten Zeit in der Larvenform mit ganz was anderem ernährt als die Arbeiterin. Die bekommt eine andere Speise und entwickelt sich zur Bienenkönigin. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Wenn man nämlich lebt von dem, was Gott gibt, von der Nahrung, die er gibt, auch durchs Wort, durch das Wirken des Geistes, dann werden wir alle zu immer mehr sichtbar als Prinzen und Prinzessinnen Gottes Bienenkönigin. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir Jesus Christus hier auf der Erde zum Ausdruck bringen. Jesus ist nicht mehr sichtbar, aber wir sind seine Hände. Wir sind sein Kopf, der mitdenkt. Wir sind seine Beine auch, die gehen, wie das hier ist. Und er macht uns Beine. Wir sind sein Herz, das mitfühlt, seine Ohren, die hören, seine Augen, die sehen. Und in seiner Kraft können wir laufen und ein Leben leben, wie es ihm gefällt. Amen.